Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Monika Bojinski.
Wenn der Fluss kommt, von Benjamin von Brakel. Chorna Khatun blickte ihren Bäumen hinterher, den Mango- und Jackfruit-Bäumen, die sie gepflanzt und gehegt hatte. Sie liebte sie. Aber das Erdreich unter ihnen hat sich gelockert und die Wurzeln freigelegt, bis ein Baum nach dem anderen ins Wasser stürzte. Als Iman Hussein zusah, wie die Reste seines Ackers vom Fluss fortgerissen wurden, konnte er es erst nicht fassen. Er hatte erwartet, dass Allah sein Land retten würde, aber weder Allah half ihm, noch sonst jemand. Also belud er einen Kahn mit seinen Habseligkeiten und machte sich mit seiner Familie auf den Weg. Seit einiger Zeit geschieht Merkwürdiges mit dem Jamuna, einem Fluss, der sich 240 Kilometer durchs bengalische Tiefland wälzt und den Brahmaputra mit dem Ganges verbindet. Er dehnt sich immer weiter aus. Von Jahr zu Jahr frisst er sich tiefer ins Land hinein. Dabei verschlingt er tausende Hektar an fruchtbaren Uferflächen und reißt das Zuhause von zehntausenden Menschen mit sich. Wie ein hungriges Tier. Überall entlang des Jamuna sind deshalb Menschen dabei, ihre Dörfer zu verlassen. Manche davon sind so entlegen, dass ihre Bewohner bis heute weder vom Krieg in Syrien noch vom Klimawandel gehört haben. Und doch werden sie genau beobachtet. Mehr als 8000 Kilometer entfernt verfolgt ein Augenpaar die Bewegungen von Chorna Khatun, Iman Hussein sowie die von über 2000 weiteren Dorfbewohnerinnen und Bewohnern. Ihr Verhalten soll helfen, eine große Frage zu beantworten. Wann setzt die große Migrationswelle ein? Wann brechen Millionen von Menschen rund um den Äquator nach Norden auf, weil der Klimawandel ihre Heimat verheert?
Der Podcast Reportagen live ist ein gemeinsames Projekt der Ruhrfestspiele Recklinghausen und der Zeitschrift Reportagen. Die nächsten Ruhrfestspiele können Sie vom 1. Mai bis zum 9. Juni 2024 erleben. Spielplan und Tickets unter ruhrfestspiele.de. Weitere fesselnde Reportagen gibt es unter reportagen.com.
Zürich. An der Tramhaltestelle Haldeneck, nur wenige Fußminuten vom Hauptbahnhof entfernt, taucht an einem Tag im Januar 2024 ein Mann mit blonden, schulterlangen Haaren auf, die er zum Pferdeschwanz gebunden hat. Jan Freihardt führt hinauf zu einem Gebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule, seinem Arbeitgeber seit 7 Jahren. Begonnen hat für den 31-Jährigen alles mit einer Zahl. 143 Millionen. So viele oder noch mehr Menschen könnten bis zum Jahr 2050 gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen, weil sie sonst verdursten oder verhungern müssten. Oder weil ihr Land im Meer versinkt. So ergab es ein Weltbankreport im Jahr 2018. Allein in Subsahara-Afrika müssten sich 86 Millionen Menschen wegen der Erderwärmung ein neues Zuhause suchen, las Freihardt damals in der Neuen Zürcher Zeitung. Zwar bezog sich die Zahl auf Binnenflüchtlinge, aber was bei ihm und wohl auch bei vielen anderen Leserinnen und Lesern zunächst hängen blieb? Nicht mehr lange, dann macht sich halb Afrika auf den Weg nach Europa. Ein Angstbild, das insbesondere rechtspopulistische Parteien befeuern, um gegen die Klimaflüchtlinge der Zukunft zu wettern. Je länger sich Freihardt wissenschaftlich mit der Zahl auseinandersetze, die von der Weltbank 3 Jahre später sogar noch deutlich nach oben korrigiert wurde, desto mehr Zweifel kamen ihm am Ergebnis. Um zu diesem zu gelangen, hatte die Entwicklungsbank aus Washington D.C. erst mit einem Klimamodell projiziert, wo sich Klimafolgen wie Dürren und Hitzewellen in Zukunft entfalten würden, dann mit einem Bevölkerungsmodell, wie viele Menschen in diesen Regionen wohnen werden. Nimmt man an, dass davon ein bestimmter Prozentsatz migriert, kommt man erst auf die 143, später auf 216 Millionen Klimaflüchtlinge bis 2050. Aber kann diese Zahl wirklich stimmen? Könnte es nicht sein, dass sich die Menschen anpassen und bleiben? Und wenn sie weiterziehen, dann vielleicht erstmal ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt, statt nach Europa oder nach Amerika. All das lasse sich kaum modellieren, sagte Umweltingenieurwissenschaftler Freihardt. Um an belastbare empirische Daten zu kommen, bleibe nur ein Weg, dorthin zu gehen, wo die Menschen schon heute vor dem Klimawandel fliehen. Genau das tat seine Doktormutter Walli Kubi seit Jahren. Die heute 63-Jährige mit kurzer Schnitt und Hornbrille war nach Vietnam und Kambodscha gereist, nach Nicaragua, Peru und Uganda. Dort hatte sie Landstriche aufgesucht, die eine Dürre oder Überschwemmung verwüstet hatte. Sie besuchte die Menschen, die geflohen waren. Kubi hatte 3 Kontinente bereist und Unmengen an Daten gesammelt. Aber glücklich war sie damit nicht. Das alles waren nur Momentaufnahmen. Der Klimawandel aber ist ein Langzeitphänomen. Temperaturen steigen von Jahr zu Jahr. Einer Überschwemmung folgt die nächste. Und auch eine Dürre kommt selten allein. Was es brauchte, war eine Langzeitstudie. Die Politikwissenschaftlerin, die hauptsächlich an der Universität Bern lehrt, dachte daran, über mehrere Jahre Menschen zu begleiten, die sowohl kurzfristigen Klimafolgen wie Wirbelstürmen oder Überschwemmungen ausgesetzt waren, als auch langfristigen wie dem Meeresspiegelanstieg oder der Versalzung der Böden. Sie musste nicht lange nachdenken, in welchem Land sie all das schon heute finden würde. Im Herbst 2019 traf sie in einer Kaffeepause Lukas Rudolf. Sie wusste, dass der junge Kollege bereits in Bangladesch gearbeitet hatte. Wie wäre es, die Menschen an der Küste zu studieren, die von Erosion bedroht ist? Fragt sie. Gute Idee, meinte Rudolf. Nur schreite die Erosion dort zu langsam voran. Es würde 10, wenn nicht 20 Jahre brauchen, um dort genügend potenzielle Migranten vor und nach einer Katastrophe befragen zu können. Für solch einen langen Zeitraum würden sie keine Fördergelder bekommen. Kubi sah das ein. War ihr Plan also schon gescheitert, bevor es überhaupt losging? Am nächsten Tag trafen sich die beiden erneut. Walli, sagte Rudolf, es gibt einen Fluss in Bangladesch, der wandert. Geologisch betrachtet ist der Jamuna ein junger Fluss, gerade mal 250 Jahre alt. Er entstand, als sich der alte Brahmaputra ein neues Bett suchte und sich in den Westen verlagerte. Das passiert immer dann, wenn sich die Topographie ändert, etwa nach Erdbeben. Fortan floss er als Jamuna in den Süden. Das neue Flussbett musste sich erst auf all die Wassermassen einstellen und tut das bis heute, indem es sich weitet. Im Jahr 1950 veränderte sich der Jamuna erneut. Ein schweres Erdbeben erschütterte den indischen Bundesstaat Assam und setzte eine riesige Sandwelle in Bewegung, die daraufhin langsam den Fluss durchwanderte. Zeitweise verstopfte sie einige seiner Nebenarme, aber als sie Ende der 70er Jahre den Jamuna passiert hatte, konnten die Kräfte des Wassers wieder frei walten. In der Folge breitete sich der Fluss umso stärker aus. Okay, aber inwiefern hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Fragte Kubi. Rudolf hatte darauf keine Antwort. Aber wer eine Antwort hatte, war das Oeschger Center for Climate Research in Bern. Dort erfuhr Kubi, dass der Klimawandel den Charakter von Flüssen wie dem Jamuna längst ändert. Ja, die Geologie bestimme die Topographie und damit, wie sich Flussbette verformen und versetzen. Aber wie viel Wasser durch sie fließe, hänge vom Klima ab. In Südasien führt die Klimaerwärmung dazu, dass die Gletscher im Himalaya abschmelzen, dass der Monsunregen an Kraft gewinnt und dass der Meeresspiegel steigt. Letzteres staut das Flusswasser vom Golf von Bengalen bis hunderte Kilometer hinein ins nur leicht abschüssige Land. Praktisch in jeder Monsunsaison brechen deshalb irgendwo entlang des Flusses die sandig-tonigen Uferstellen weg. Wo genau, lässt sich nie im Voraus sagen. Eine perfekte Versuchsanordnung, fand Kubi. Nachdem sie mit Rudolf Fördergelder beantragt und bekommen hatte, brauchte sie nur noch jemand, der die Dörfer entlang des Jamuna nach wissenschaftlichen Kriterien auswählt und vor Ort die Daten erhebt. Jemanden, der auf Satellitenkarten Häuser selbst unter einem dichten Blätterdach identifizieren und die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, mit der diese überflutet werden könnten. Jemanden, der die Ausdauer hat, 4 Jahre lang in 3 Dutzend weit verstreuten Dörfern Tausende von Menschen ausfindig zu machen und zu befragen. Jemanden wie Jan Freihardt. In seinem penibel aufgeräumten Züricher Büro öffnet Freihardt am PC ein Satellitenbild, durch das sich ein türkisblauer Streifen zieht. Der Jamuna. Er klickt auf die Satellitenkarte von Juni 2021, als sie mit der Befragung begannen. Er setzt ein Häkchen und es tauchen 2200 rote Punkte entlang des Flusses auf. Die Teilnehmer des Experiments. Manche von ihnen würden von der Erosion betroffen sein, andere nicht. Freihardt vergleicht das mit einer medizinischen Versuchsanordnung. Die Hälfte der Gruppe bekommt das Medikament verabreicht, die andere das Placebo. Dann schauen wir auf den Krankheitsverlauf. Also wer nach dem Monsun migriert ist und wer nicht, sagt er. Denn wer die Anzahl der Migranten in den Dörfern kennt, in denen es keine Erosion gegeben hat, kann statistisch verlässlich abschätzen, wie viele Menschen aus anderen Gründen weggezogen sind, also etwa nach einer Heirat, für eine Ausbildung oder einen Job in Dhaka oder Dubai. Und entsprechend lässt sich auch bestimmen, wie viele der Menschen in den Dörfern, die von Erosion betroffen waren, tatsächlich aufgrund der Umweltveränderungen geflohen sind. Wir sind im Prinzip gar nicht auf das angewiesen, was die Leute uns erzählen, so Freihardt. Er zoomt ein Dorf namens Chapuli heran und aktualisiert die Karte für die Zeit nach der Regensaison. Rund die Hälfte der Punkte liegen nun auf blauem Untergrund, im Wasser. Das ist der Bereich, der erodiert ist, sagt Freihardt. Nun setzt er das Häkchen bei Januar 2022 und die allermeisten Punkte tauchen leicht versetzt an der neuen Uferlinie auf. Eine Monsunsaison später liegen die meisten von ihnen erneut im blauen Bereich. Die hat es gleich wieder erwischt, bemerkt Freihardt. Ein Klick weiter und die allermeisten Punkte versetzen sich abermals knapp hinter die Uferlinie. Wie Treibgut, das die Flut immer wieder ans Ufer spült. Warum machen die Menschen das? Warum setzen sie sich jedes Jahr von neuem dem Fluss aus? Sie müssten doch wissen, dass es hoffnungslos ist. Freihardt wiederholt den Ablauf für einen Ort weiter im Süden. Wieder bleiben die meisten Punkte nach der Monsunsaison dicht am Fluss. Aber ein größerer Punktehaufen ballt sich nun im Hinterland, in einem Dorf namens Gachkumuli. Warum haben sich die vielen Menschen von ihrem ursprünglichen Dorf getrennt und sind dann doch in der Gegend geblieben, statt gleich in die Hauptstadt Dakar zu gehen, wo kaum Punkte aufpoppen? Es gibt aber noch mehr Merkwürdigkeiten. Freihardt deutet auf 3 Punkte, die sich nicht nach Osten verschieben, also weg vom Fluss, sondern im Fluss verharren. Ein Fehler der Datenerhebung? Nein, erklärt er. Hier sehen wir 3 Mutige. Eines will er noch ausprobieren, bevor das Programm wieder schließt. Er vergrößert noch einmal die Karte über Chapuli und setzt ein Häkchen für Januar 2024. Ein Satellitenbild baut sich zusammen, das so neu ist, dass er es noch nicht analysieren konnte. Wieder hat sich der Fluss ausgebreitet. Freihardt beugt sich zum Bildschirm und zeichnet die aktuelle Uferlinie mit Grün nach. Bis zu 200 Meter landeinwärts ist das Ufer erodiert, schätzt er. Abermals liegen Dutzende Punkte im Wasser. Wo haben die Bewohner diesmal Zuflucht gefunden? Jan Freihardt wird es herausfinden. In den kommenden Wochen wird er sie ein letztes Mal aufsuchen. Genauso wie die anderen 2000 Menschen. Ihm zur Seite stehen mehr als 3 Dutzend Studenten aus Bangladesch, die wie Detektive nach den Menschen am Fluss fahnden werden. Freiheit braucht deren Koordinaten. Erst dann kann er das Projekt beenden und die zentrale Forschungsfrage beantworten: Wohin gehen Menschen, wenn sie alles verloren haben? Chapuli. Gut 2 Wochen später stehen Freiheit, Lukas Rudolf, der heute als Juniorprofessor an der Universität Konstanz lehrt, sowie ihre studentischen Helfer auf einem hölzernen Motorboot, das nahe dem Ufer den Jamuna entlang knattert. Kähne mit reglosen Fischern schweben im morgendlichen Dunst vorbei. 6 Meter über den Köpfen der Studenten erhebt sich das Ufer. Wellblechhäuser und Bananenpalmen ziehen vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass das alles in einem Jahr nicht mehr da sein wird, sagt der heute 39-jährige Rudolf. An einer sandigen Uferstelle steigt die Gruppe aus und klettert die Abbruchkante hinauf. Oben versammelt sie sich an einem süßlich riechenden Teestand und betrachtet das Treiben am Ufer. Von Schiffen aus entladen Arbeiter Sandsäcke, mit denen sie das steile Ufer bekleiden. »Warum machen Sie das?«, fragt Jan Freihardt. »Nach dem nächsten Monsunregen werden die Sandsäcke doch schon wieder weg sein.« »Um Zeit zu gewinnen«, antwortet ein junger Mann mit Oberlippenbärtchen und Augenringen, der für Freihardt die Ausfahrten organisiert und die Dorfbewohner befragt. Ihre Blicke wandern über die Senf- und Reisfelder bis zur Schule, die vielleicht noch 300 Meter vom Jamuna trennen, dann weiter zum Mobilfunkturm flussaufwärts. Dort liegt Chapuli, beziehungsweise das, was davon übrig ist. Freihardt leert sein Teeglas und gibt letzte Anweisungen. »Ruft eure Kontaktpersonen an und versucht herauszukriegen, wo sie sind«, sagt er. »Viel Glück, wir sehen uns später.« Umgehend marschieren die Studenten los. Eine Gruppe um Freiheit macht sich ebenfalls auf den Weg Richtung Dorf. Sie suchen die Dame in Rot. Keine 5 Minuten später bleibt eine alte Frau vor der Gruppe stehen. »Baut ihr den Uferdamm?«, fragt sie und entblößt dabei ihr Zahngerippe und Zahnfleisch, das sich weit zurückgezogen hat und blutet. Eine Folge des Konsums von Betelnüssen, der Volksdroge Südasiens. Überall entlang des Jamuna hoffen Menschen auf einen Schutzwall aus Beton, der sie von der Daueranspannung und Ungewissheit befreien soll, ob es ihr Zuhause im nächsten Jahr noch geben wird. Für Chapuli hat die Regierung zwar einen versprochen, aber frühestens in 3 Jahren. Eine Wette auf Zeit. Eine Holzbrücke führt über eine Senke ins Dorf, in dem unter hohen Bäumen hunderte Wellblechhütten rund um die Moschee und den Marktplatz verteilt sind. Ein Mann schlängelt sein Motorrad an Freihardt vorbei, hupt, Freihardt winkt zurück. Der Mann hat sie im Vorjahr zu einem der Migranten in ein Nachbardorf gebracht. Am Boden zieht sich ein Rohr in Richtung Fluss. Damit pumpen sie Sand vom Ufer ins Dorf, um die Fundamente der Häuser zu bauen, erklärt einer der Studenten. Sie beschleunigen damit die Erosion, unter der sie selber leiden. Freihardt schlüpft durch eine Zaunlücke in einen Hof und schreckt dabei eine Henne auf, die zusammen mit ihren Küken vor den Eindringlingen flieht. Die Dame in Rot ist tatsächlich in ein rotes Gewand gewickelt. Scheu zieht sie ein Tuch über den Mund. Einst hat ihre Familie viel Land besessen, auf dem sie Reis und Linsen anbauten, erzählt Chorna Khatun. Aber der Fluss kam immer näher. 9-mal musste ihr Vater das Haus abbauen und weiter landeinwärts versetzen. 5000 Quadratmeter Land und eine Kuh habe der Fluss ihnen genommen. Neben der Mitdreißigerin haben sich andere Frauen und Kinder gruppiert, mehr als ein Dutzend. Und im Haus müssen noch weitere zuhören, denn unter dem Wellblech lugt eine ganze Reihe nackter Zehen hervor. Auch nachdem sie geheiratet hatte und mit ihrem Mann in ein eigenes Haus gezogen war, kam der Fluss gefährlich nahe, erzählt Khatun weiter. Daraufhin zogen sie auf das Grundstück der Schwester ihres Mannes. Eines Morgens sagte jemand, dass seltsame Geräusche vom Ufer kämen. Khatun rannte dorthin und sah, wie Uferstücke wegbrachen und unter Getöse ins Wasser klatschten. »Ihr Land! Ihre Bäume! die sie gepflanzt und gehegt hatte. Sie trieb die Kühe weg vom Abgrund und sah ohnmächtig zu, wie der Riss sich vergrößerte und der unterspülte Boden wegsackte. Es war enttäuschend, erzählt sie. Im vergangenen Februar mussten sie ihr Haus erneut umziehen auf das Grundstück ihres Schwiegervaters. Der Chamuna hatte auch das Land der Schwester ihres Mannes genommen. Ein Viertel des Dorfs war inzwischen weggerissen. Der Verlust ihres Landes hat Spuren hinterlassen. Katuns Familie musste Kredite aufnehmen. Ihr Mann arbeitet jetzt als Tagelöhner auf Feldern anderer und sie selbst in der Weberei im Ort. Zumindest konnte sie im Dorf bleiben, wo sie aufgewachsen ist und die Menschen kennt. »Ich möchte hier so lange bleiben, wie ich kann«, sagt Katun, »egal was passiert.« Doch bereits der nächste Umzug würde sie unweigerlich ins nächste Dorf führen, weiter ins Landesinnere. Sie müssten in einem Haus von Fremden unterkommen, sich Schlafraum und Küche mit anderen teilen, malt sie sich aus. Jeder Neuanfang geht mit einem sozialen Abstieg einher. Aber noch hat Chorna Katun die unterste Stufe nicht erreicht. Als sich der Tag dem Ende neigt, spaziert Jan Freiheit durch Chapuli. Kurz vor der Abbruchkante bleibt er stehen. Hier irgendwo müsse es gewesen sein, damals im Juni 2021, als er und sein Team zum ersten Mal im Dorf waren, um die Menschen zu befragen. Der Monsun hatte begonnen, von Tag zu Tag stieg der Fluss höher und nagte schon am Ufer. Es herrschte eine gespenstische Stimmung, erinnert sich Freiheit. Im Regen stiefelten sie über die Fundamente, die bis vor kurzem Häuser gestützt hatten. Eine mit Ornamenten verzierte Holzkommode stand noch herum, ebenso eine Toilettenschüssel. Den Rest hatten die Bewohner in Sicherheit gebracht. Vielleicht 50 Meter von der Abbruchkante entfernt stand noch ein Haus. Ein alter Mann öffnete ihnen. Er habe nicht genug Geld, um sein Haus abzubauen und fortzuschaffen, erzählte er. Er könne nicht mehr machen, als zu beten und auf die Gnade Allahs zu hoffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fluss sein Haus nehme, rechnete er sich aus, läge vielleicht bei 50-50. »Mich hat das damals sehr berührt«, sagt Freiheit. Gach Kumuli. In den Dörfern entlang des Chamuna begegnet einem das immer wieder. Menschen, die so lange abwarten, bis die Katastrophe tatsächlich eintritt. Wenn überhaupt, reagieren viele erst im letzten Moment, bauen ihre Häuser ab und überlegen erst dann, wo sie Zuflucht finden könnten. Es ist beeindruckend, mit welchem Gottvertrauen die Leute das Leben nehmen, wie es ist, sagt Freiheits Kollege Lukas Rudolf. Das erklärt vielleicht auch, warum so viele einfach bleiben, wo sie sind. Manche gehen aber doch. Was ist mit ihnen? Den Punkten auf dem Bildschirm von Jan Freiheit, die sich im Hinterland des Flusses verstreut haben. Zwei Tage später schieben sich die Türen der beiden gemieteten Toyota-Kleintransporter auf und die Studenten versammeln sich unter einem Holzstand auf einem Marktplatz rund 25 Kilometer südlich von Chapuli. Ein rhythmisches Hämmern dringt von der nahen Schmiede heran, Händlerinnen laden ihre Waren aus, ein Mann bringt Tee auf einem Tablett vorbei. Freiheit mahnt, dass sich alle regelmäßig bei ihm melden sollen, da die Zielpersonen weit verstreut sind. Für eure Sicherheit, aber auch zur Koordination, sagt er. Die meisten Dorfbewohner nehmen die jungen Leute aus der Stadt, meist von der Universität Dhaka, höflich auf und teilen ihre Geschichten und Mahlzeiten mit ihnen. In einem Dorf aber weigerten sich die Bewohner, von einem Tag auf den anderen Auskunft zu geben. Sie schrien die Studenten an. Warum, weiß Freiheit bis heute nicht. Vielleicht glaubten sie, die Regierung hätte sie geschickt und waren selber Anhänger der gegängelten Opposition. Jedenfalls ließ sich nur eine Frau befragen. Andern Tags kam sie wieder und gab die 200 Taka zurück, umgerechnet 1,70 Euro, die sie als Aufwandsentschädigung bekommen hatte. In ihrem Gesicht schimmerte es lila-blau. Eine Fünfergruppe stiefelt einen Gehsteig entlang, auf dem ein Mann ein schreiendes Huhn in einen rostigen Eisentrichter presst, bis der Kopf unten wieder herausschaut. Dann schneidet er dem Huhn die Kehle durch, Blut plätschert auf den Gehsteig. Die Gruppe überquert eine Brücke, findet sich in einer Kuhherde wieder und fragt an einem Ziegelwerk das erste Mal nach Iman Hussein. In einer Rikscha geht es weiter ins Nachbardorf Garkomuli, wo sie sich weiter durchfragen, bis sie den Mann mit orangefarbenem Bart in einem Gemüsebeet finden. Er setzt gerade Zwiebeln. Bedächtig vollendet Iman Hussein eine Reihe, ehe er auf sein Wellblechhaus zustrebt und sich auf der Terrasse niederlässt. Fast bewegungslos erzählt der 70-Jährige, wie er noch vor einem Jahr in einem Dorf namens Salimabad wohnte. Wie der Monsunregen einen Teil seines Hauses unter Wasser setzte, während der Chamuna Stück für Stück das Ufer wegfraß, bis es auch sein Land erwischte. Seine Söhne überredeten ihn, nach Dhaka zu gehen, denn im Dorf hatte er keine Verwandten, bei denen er unterkommen konnte. Also machte er sich in die Hauptstadt auf, zu Fuß und mit dem Boot, mitsamt Familie und Hausstand. Am Rand der 20-Millionen-Metropole, wo sich Müllberge auftürmen und Wellblechhütten aneinanderreihen, stellt er zwei Wellbleche gegeneinander. Doch der Monsunregen rann auf ihn herab, die Moskitos stachen ihn. Was sollte er, ein alter Bauer und Fischer, hier in der Stadt tun? Eine Rikscha mieten und andere Leute herumkutschieren? Als Tagelöhner in einer Fabrik oder auf dem Bau arbeiten? Er wollte zurück ins Dorf. Dann hörte er von Garkomuli, dem Ort, wo er an diesem milden Januartag auf seiner Terrasse sitzt, von Verwandten und Nachbarn umringt. Neben ihm, auf einem Plastikstuhl, ergreift nun eine Frau das Wort. Ihre schwarzen Haare lugen unter einem roten Tuch hervor und die Augen blitzen so wie ihr Nasenstecker. Sie stellt sich als Aladi vor und stammt aus einem Nachbardorf von Salimabad, erzählt die 40-Jährige mit fester Stimme. Vor 3 Jahren setzte erst der Monsunregen ihr Land unter Wasser, ehe es der Fluss mit sich riss. Also mieteten sie und ihr Mann einen Kahn für 5000 Taker, umgerechnet 50 Euro, und beluden ihn mit den Überbleibseln ihres Haushalts. Wellbleche und Holzpfeiler, Möbel, Plastiktüten voller Reis und Kleidung. Gemeinsam mit ihren Kindern und 8 weiteren Familien brachen sie auf, nach Garkomuli. Freie Flächen sind in Bangladesch Mangelware. Das Land ist so dicht bevölkert wie kaum ein anderes Flächenland der Welt. Wo man auch ist, fast überall sind Menschen. Annähernd alle Wälder sind abgeholzt und taucht doch mal eine kleine bewaldete Fläche während der Fahrt entlang des Chamuna auf, erregt das Aufsehen bei den Studierenden aus Dhaka. »Ein Wald«, ruft einmal einer. »Vor 2 Jahren waren wir schon mal an einem Ort, wo Wald war.« Dass sich in Garkomuli Land fand, verdanken Aladi, Iman Hussein und die anderen Flüchtenden einer glücklichen Fügung. Vor einigen Jahren bezog der Daleswari, ein Mündungsarm des Chamuna, ein neues Flussbett. Das alte trocknete aus und gab fruchtbares Land frei. Was der eine Fluss ihnen genommen hatte, gab der andere wieder zurück. »Die erste Zeit sei hart gewesen«, sagt Aladi. »Es gab weder Strom, noch Toiletten, noch eine Schule für die Kinder. Die nächsten 3 Monate weinte ich jeden Tag«, erzählt sie. Wir mussten viel erleiden. Nach und nach seien weitere Familien aus Salimabad gekommen. Mit der jüngsten Welle von 2023 auch die von Iman Hussein. Jan Freihart, der bis dahin in sein Telefon vertieft war, um die anderen Gruppen zu koordinieren, blickt nun auf. Erst jetzt wird ihm klar, dass sich hier über die Jahre nicht nur ein paar vereinzelte Seelen aus Salimabad eingefunden haben, sondern ein ganzes Dorf aus Geflüchteten aus verschiedenen Abschnitten des Chamuna entstanden ist. 2400. So viele Menschen hätten sich neulich auf einer Wiese versammelt, als der hiesige Parlamentsabgeordnete zum ersten Mal aufkreuzte, um kurz vor den nationalen Wahlen für sich zu werben, erzählt Aladi. Erst hörten sie ihm zu, dann stellten sie Forderungen. Straßen, Basar, Strom. Sie waren nicht mehr nur die Flüchtlinge, die sich möglichst still und unauffällig verhalten wollten. Nun sei ein Gefühl der Verbundenheit und Selbstbestimmung entstanden. Die Geflüchteten haben sich eine neue Heimat eingerichtet. Sie fühlen sich hier sicher. Weg wollen die wenigsten. Das gilt auch für die Dörfer entlang des Jamuna. Vor allem die Älteren, die weder lesen noch schreiben können, finden sich in ihren Dörfern zurecht. Dort kennen sie jeden. Und zwingen sie die Folgen des Klimawandels doch das Dorf zu verlassen, siedeln sie sich oft im nächsten Dorf an. Ein Satz, der immer wieder fällt: Ich würde alles in Kauf nehmen, um hier bleiben zu können. Wie weit die Leute bereit sind zu gehen, sieht man an den Menschen, die im Fluss leben. Auf dem Char. Eine frische Brise bläst den drei Studenten entgegen, als sie sich nahe dem Dorf Arjuna, rund 20 Kilometer nördlich von Chapuli, einen Flusshang hinabtasten, der mit Betonquadern befestigt ist. Frauen waschen Kleidung. Aus der Ferne winkt ein alter Mann mit Zottelbart und Tuch um den Kopf. »Ich habe meinen Gesprächspartner gefunden«, lacht einer der Studenten. »Wie aber über den rund 10 Meter breiten Flussarm gelangen?« Die Blicke fallen auf einen Kahn, der am Ufer liegt, allerdings keinen fahrtüchtigen Eindruck macht. Dann aufs Wasser. Erst protestieren sie lachend, dann ziehen sie sich doch ihre Puma- und Nike-Schuhe samt Socken aus und tauchen die Füße in den Jamuna, der zu dieser Jahreszeit nur sachte dahintreibt. Das Wasser ist wärmer als gedacht und fast klar. Der Grund fühlt sich an wie Samt. »Wie im Spa«, scherzt einer der Studenten. Auf der Insel folgen sie dem hochgewachsenen Mann, der barfuß erst durch Sand, dann durch Mais, Weizen und Senffelder führt. An seinem Bambushaus zerstreuen sich die Studenten, um die Handvoll Bewohner der Sandbank zu befragen, die sich über 10 Kilometer erstreckt. Erst als es dämmert, finden sie wieder zusammen. Unter einem Holzverschlag fressen 5 Rinder, die farblich an Antilopen erinnern, Heu. Im Erdboden ist eine Kochstelle eingelassen, daneben liegen eine Sichel und ein Krug aus Zinn. Der Mann mit Rehaugen wartet geduldig, bis der Student den Fragebogen auf dem Tablet geladen hat. Schon bei der ersten Frage gibt es Diskussion, dabei geht es bloß ums Alter des Befragten. Auf 75 Jahre schätzt es der Graubart, sicher sei er sich aber nicht. Dann deutet Ansar Ali nach links. Nicht weit von hier, vielleicht 5 Minuten zu Fuß, sei er aufgewachsen auf dem Land seines Vaters und Großvaters. Damals war es noch Festland und der Fluss lag weit weg. Jetzt liegt das Land im Fluss. Char nennen die Bengalen die Sandbänke im Jamuna, der ein Geflecht aus Flussarmen formt, zwischen denen sich kleine und große Inseln erheben. Sie sind allesamt nicht von Dauer. Manchmal genügt dem Fluss eine Monsunsaison, um sie wegzuspülen. So schnell sie verschwinden, so schnell tauchen sie an anderen Stellen aber wieder auf. Alle 2 oder 3 Jahre, erzählt Ali, müssen sie das Haus versetzen, auch mal ins Dorf jenseits des Flusses. Den Boden, auf dem er seit einem Jahr lebt, hat er von Bekannten gemietet. Aber das Land, auf dem seine Kühe grasen und er seine Felder bestellt, hat er von seinem Vater geerbt. 890 Quadratmeter, sagt er und blickt auf. Das könne er mit einer Urkunde belegen. Selbst wenn das Land unter Wasser liegt, bleibt das Landrecht erhalten. Es kann ja sein, dass es wieder auftaucht. Warum tut er sich das an, in seinem Alter im Auge des Sturms zu leben? Inzwischen wird es dunkel und kühl. Eine Glühbirne im Hof geht an, gespeist von der Batterie eines Solarpanels auf dem Dach. Alis Frau zündet Reisig auf dem Boden an, das Feuer qualmt und wärmt. Abgesehen von dessen Knistern herrscht Stille. Ali erinnert seine Vorfahren. Wie sie ist er dem Land verbunden, das ihn ernährt. Hier gehört er hin. Und auch wenn der Fluss seine Felder immer wieder zerstört, so lässt er auf fruchtbaren Boden zurück, der seine Senfpflanzen gedeihen lässt. Da er abseits des Flusses keine Wiesen gefunden habe, auf denen die Kühe grasen könnten, hat er sich entschieden, hier zu leben, umgeben vom Wasser des Jamuna. Ich bin mir bewusst, dass ich all mein Hab und Gut an den Fluss verlieren kann, erklärt er, aber ich kenne keinen Ort, wo ich sonst hingehen kann. Als er gefragt wird, ob er sich auf den Tag vorbereite, an dem seine Felder und sein Zuhause abermals im Fluss untergehen werden, blickt er verwundert zurück. Nein, die Zukunft können wir nicht verändern, sagt Ali. Wenn es soweit sei, werde er mit seiner Familie einfach in ein Boot steigen und im Dorf auf der anderen Seite des Flusses nach einem Platz für sie fragen. Wenn es keinen gäbe, würde er sich am Straßenrand niederlassen und dort ein Zelt aufschlagen. Salimabad. Über 3 Jahre hat Jan Freihart die Menschen entlang des Jamuna-Flusses studiert und sein Team durch die Dörfer navigiert. Es wird noch mehrere Monate dauern, um die neu gesammelten Daten auszuwerten. Aber schon jetzt zeichneten sich erste Konturen ab, erklärt er, während er am Ufer des Jamuna in Salimabad spaziert, knapp 10 Kilometer südwestlich von Gach Kumuli. In der jüngsten Monsunsaison hat der Fluss hier wieder viele Uferflächen fortgespült. So hätten sie erstmals klar bestimmen können, wer wirklich wegen der klimabedingten Umweltveränderung geflohen war, sagt der Forscher. Nach der ersten Monsunperiode im Jahr 2021 hatten 4% aller Studienteilnehmer ihre Dörfer aufgrund der Erosionen verlassen. Für Freihart war das keine Überraschung. Einen ähnlichen Anteil an Klimamigranten hatte Kubi auch in anderen Ländern festgestellt. Ein Jahr später waren es insgesamt schon 9% und noch ein Jahr später über 12%. Auch während der jüngsten Monsunzeit mussten wieder viele Menschen ihre Dörfer verlassen. Die Zahl der Umweltmigranten ist also weit höher als gedacht. Kubi und Freihart hatten eigentlich erwartet, dass die meisten von ihnen in die Städte gehen würden, weil es dort mehr Arbeit gibt. Aber wie die vorläufigen Ergebnisse zeigen, gingen nur 2 von 10 Menschen, die ihre Dörfer verließen, in eine Stadt. Die restlichen 8 gingen in ein anderes Dorf. Die allermeisten Betroffenen aber blieben in ihrem Dorf. Sie bauten ihre Wellbleche ab und an einem anderen Platz wieder auf. Im Grunde wollen die meisten Leute bleiben, wo sie sind, sagt Freihart. Niemand migriert aus freien Stücken. Natürlich ließen sich die Ergebnisse nicht 1:1 auf andere Länder übertragen, betont Freihart. Auf Länder, die aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer Regierung, ihres Sozialgefüges oder ihrer Demografie besser oder schlechter auf die Veränderungen der Umwelt reagieren können. Mehr solcher Studien seien nötig und Freihart und Kubi sind überzeugt, dass sie ähnliche Ergebnisse auch in anderen Teilen der Welt finden würden, sei es am Mekong in Südostasien, am Nil oder an der Küste Ghanas. Die Resultate aus Bangladesch seien aber ein klares Indiz dafür, dass sich Menschen selbst unter verschärften Klimabedingungen nicht zwangsläufig bei erstbester Gelegenheit in Scharen in den reichen Norden aufmachen, wie oft suggeriert wird. Kein einziger von den Hunderten von Menschen, die ihr Land an den Fluss verloren hatten, hat Bangladesch verlassen. Sei es, weil sie es nicht wollten oder weil sie es sich nicht leisten konnten. Seine Arbeit am Fluss ist fast vorbei. 4 Jahre in Folge kam Freihart hierher und blieb jeweils 6 Wochen, einmal sogar 4 Monate, als Bangladesch in der Pandemie die Grenzen schloss. Nun muss er Abschied nehmen. In jedem Dorf, das er in diesen Wochen besucht, wird ihm bewusst, dass es vermutlich das letzte Mal ist, dass er mit den Menschen Tee trinkt, isst, ihre Geschichten hört. Ich merke, dass ich dann traurig werde, sagt der Forscher. Schweigend geht er weiter, seinen Blick auf den sandigen Boden gesenkt. Es dämmert. Der Mond scheint auf die Reste Salimabads und den Jamuna. Dann hebt er wieder den Kopf und sagt, aber ich werde sicherlich einmal pro Jahr auf die Satellitenbilder gucken, um zu sehen, was hier weiter passiert.
Nochmal nachgefragt bei Benjamin von Brakel.
Hallo Benjamin.
Hallo Dimitri, hallo.
Benjamin von Brakel hat Politikwissenschaften studiert und die Deutsche Journalistenschule in München absolviert. Er gehört zu den profiliertesten Umweltjournalisten in Deutschland. Neben Reportagen schreibt er für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und Natur, hauptsächlich über den Klimawandel. Aus der Reportage Perus Vögel verstummen, die er für unser Magazin geschrieben hat, ist das Buch Natur auf der Flucht entstanden und darin zeigt er, wie der Klimawandel Tiere und Pflanzen vor sich hertreibt. Benjamin, wie bist du auf Jan Freiheits laufende Studie gekommen?
Die ist mir mehr oder weniger in den Schoß gefallen. Das war jetzt nicht die Riesenarbeit. Also ich habe eine Mail gekriegt von Jan Freiheit. Der hatte eben Interesse daran, im letzten Jahr seines, ich nenne es mal Experiments, Journalisten einzuladen nach Bangladesch, die eben über sein Projekt schreiben. Das hielt er eben für so berichtenswert, dass er dann eben Leute gefragt hat, ihn zu begleiten. Und genau, ich habe mir das genauer angeschaut und fand das super spannend und wollte da unbedingt hin. Nach Bangladesch wollte ich sowieso mal.
Weshalb wollte Jan Freiheit, dass JournalistInnen ihn begleiten?
Naja, wie gesagt, er war 4 Jahre eben mit dem Projekt beschäftigt. 4 Jahre ist er immer wieder nach Bangladesch gereist. Ein paar Wochen bis zu ein paar Monate im Jahr und hat dort eben entlang dieses Flusses, dem Jamuna, untersucht, wie die Leute migriert sind, wenn der Fluss ihr Zuhause wegerodiert hat. Und genau, nach all der Zeit ist er letztes Mal dorthin gereist und wollte sein Projekt beenden. Und genau, dann wollte er eben Öffentlichkeit haben für das Projekt, was ich absolut nachvollziehen kann. Deswegen habe ich auch zugesagt.
Eben, du warst zum ersten Mal in Bangladesch. Wie war das für dich, dort zu recherchieren?
Ich war zum ersten Mal im Land, das stimmt, und hatte überhaupt keine Vorstellung. Also ich war auch weit und breit nicht in irgendeinem Land in der Gegend. Also es war für mich, als wäre ich jetzt irgendwie nach Afghanistan oder was ich wohin geflogen. Genau, und ja, also ich kam aus dem Flughafen raus. Alles war voller Leute, es war ein Riesenauflauf. Tigermücken sind rumgeschwirrt, das war meine größte Sorge vor der Reise. Der Verkehr hat mich total überwältigt, also alles war erstmal total überwältigend. Genau, ich musste mich sozusagen ein bisschen akklimatisieren für 1-2 Tage und dann konnte ich erst so richtig abtauchen ins Land.
Weshalb wolltest du immer schon mal nach Bangladesch reisen?
Naja, ich arbeite ja seit 10 Jahren ungefähr sind es jetzt als Klimajournalist. Und wenn man sich die Klimafolgen anschaut auf der Welt, dann gibt es eigentlich kein Land, das so betroffen ist vom Klimawandel wie Bangladesch. Das kann man eigentlich jetzt schon sagen. Also die haben wirklich die ganze Palette an Klimafolgen, die man sich nur vorstellen kann. Zyklone, die an Stärke zunehmen, den Meeresspiegelanstieg, der auch verbunden ist mit einem Salzwassereintrag. Eine Schwierigkeit ist für die für das Trinkwasser. Dann gibt es eben die Flusserosion, die mich dort interessiert hat, aber auch mehr Schmelzwasser durch die schmelzenden Gletscher. Also diese Liste könnte man eigentlich ewig fortsetzen. Und genau wie die Menschen damit umgehen, das hat mich wahnsinnig interessiert. Deswegen wollte ich da unbedingt hin.
Wie lange warst du im Land?
Das war eine gute Woche, mehr nicht, ja.
Was war in dieser Woche für dich der denkwürdigste Moment der Recherche?
Das war eigentlich der Zeitpunkt, als ich auf einem der Flussinseln war. Also die nennen die Bangladeschis Chars. Also das sind sozusagen temporäre Inseln, die sich von Jahr zu Jahr bilden. Also je nachdem, wie sich der Flusslauf verändert. Also die sind nicht von Dauer. Mal gibt es die eben für 1-2 Jahre, dann sind die wieder weggewaschen. An einer anderen Stelle tauchen wieder neue auf. Und diese Inseln, die werden auch bewohnt. Also dort siedeln wirklich Menschen, weil die mit ihrem Vieh sozusagen sonst keine anderen Orte finden. Also Bangladesch ist eins der bevölkerungsreichsten und am dichtesten besiedelsten Gebiete der Welt. Und genau, und dort waren wir eben und in einem der Dörfer, also insofern man das so bezeichnen kann, dort lose Zusammenstellungen von Häusern, hat in einer Familie gewohnt, ein alter Mann mit seinen Kindern, mit seinem Vieh. Und ihm war vollkommen bewusst, dass im nächsten Jahr oder in 2 Jahren dieses Land wieder weg sein könnte. Und trotzdem hat er eine wahnsinnige Ruhe behalten. Also diese Schicksalsergebenheit, die hat mich dort am allermeisten berührt. Also wie die Leute, ja, die leben dort, die sind nicht unglücklich, obwohl sie wissen, okay, in 2 Jahren kann die Existenz total zerstört sein.
Die ersten Erkenntnisse der Studie scheinen ja zu suggerieren, dass die Menschen eben nicht migrieren wollen und entsprechend vielleicht doch weniger Klimaflüchtende nach Europa kommen, eben als manche befürchten. Könnte die Folge sein, dass Europa als eben einer der Hauptverursacher des Klimawandels sich nun wieder ein bisschen zurücklehnt?
Also das ist, glaube ich, nicht die Intention der Studienmacher, aber es kommt natürlich darauf an, welche Schlüsse man daraus zieht. Also erstmal, dass die Leute nicht migrieren wollen, dem würde ich erstmal davor setzen, dass viele nicht migrieren können. Also ich meine, wenn der Fluss deren Land nimmt, deren Vieh, die Häuser, dann stehen die erstmal vor dem Nichts. Also die haben wirklich, oft haben sie sogar noch Schulden, also die haben gar nichts und wir sollen die sozusagen sich ein Flugticket kaufen und dann nach Europa kommen. Also das geht schon rein praktisch nicht. Aber das mal so stehen gelassen, viele und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die wollen wirklich nicht migrieren. Die leben in diesen Dörfern, die teils sehr abgeschieden sind. Genau, die kennen die Leute dort, die kennen sich dort aus. Schon im nächsten Dorf kennen sich weniger aus, kennen den Zusammenhalt dort nicht so richtig. Also die haben eine wahnsinnig starke Verbundenheit mit den Dörfern, in denen die leben. Das ist mir wirklich aufgefallen. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, ob wir uns jetzt entspannt zurücklehnen können. Es ist schwierig, jetzt die Studie zu verallgemeinern. Also Bangladesch ist natürlich ein besonders armes Land, wo die Leute wahrscheinlich weniger gut migrieren können als andere Leute auf der Welt. Es gibt, also nichtsdestotrotz gibt es ähnlich arme Länder. Also es ist wirklich wahnsinnig schwer, das zu verallgemeinern. Ob jetzt wirklich deswegen die Klimamigration in Zukunft schwach ausfallen wird, also das kann man jetzt wirklich wegen dem einen Beispiel nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass jedenfalls diese Vorstellung, wenn es, was weiß ich, kaum wird es ein paar Grad wärmer oder an bestimmten Orten ein bisschen wärmer, dass sich dann die Leute in Scharen aufmachen in den reichen Norden, nach Europa, nach Amerika, dass man da wirklich genauer hinschauen muss und dass das wahrscheinlich falsch ist. Ich hoffe, das bringt dich jetzt weiter. Also.
Danke, Benjamin.
Gerne.
Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 76. Text Benjamin von Brakel. Sprecherin Monika Bujinski. Interview Dimitri Gavrisch mit Benjamin von Brakel. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.